Eifelmord, der Podcast von Tatjana Eschweiler. Ich zeige dir, dass die Eifel nicht nur schön und idyllisch sein kann, sondern auch hier Kriminalität ein Zuhause findet.
Prolog, ein Morgen am Mar. Der 14. Oktober 2024. Ein Sonntagmorgen. Herbst in der Vulkaneifel, wie er sein soll. Morgennebel liegt tief über den alten Kraterseen, der Wald duftet nach feuchtem Laub und Kälte, und über dem Roddermar, einem uralten Vulkansee im Brohltal zwischen Mayen und Andernach, herrscht eine Stille, die Jahrtausende alt zu sein scheint. Menschen kommen hierher zum Spazierengehen, zum Nachdenken, zur Ruhe. An diesem Morgen finden sie etwas, das die Stille für immer zerstört. Zwei Körper verbrannt. So stark, dass sie kaum noch als menschliche Überreste erkennbar sind. Die Flammen haben ganze Arbeit geleistet, oder sollten es zumindest. Die sofort eingesetzte Mordkommission weiß in den ersten Stunden noch nicht, wen sie vor sich hat. Erst die Rechtsmedizin, DNA-Analysen und forensische Geduld werden die Identitäten offenbaren. Was an diesem Herbstmorgen in der Eifel beginnt, ist eine der drückendsten Kriminalgeschichten, die diese stille Vulkanlandschaft je erlebt hat. Eine Geschichte über zwei Männer, die sterben mussten, damit ein Paar nicht leer ausging. Über Gier, die sich als Strategie verkleidet. Über ein System, das eine Lücke ließ. Und über zwei Menschen, die diese Lücke nutzten, um zu töten. Willkommen bei Eifelmord. Ich bin Tatjana. Und heute nehme ich euch mit in einen Fall, der unter die Haut geht. Kapitel 1. Was das Feuer nicht vernichten konnte. Forensische Arbeit ist oft die stille Heldin in Mordermittlungen. Während Öffentlichkeit und Medien auf Gerichtssäle und Geständnisse warten, arbeiten Rechtsmediziner, Spurensicherer und DNA-Analysten in ihren Laboren an der Frage, die alles andere erst möglich macht. Wer ist das Opfer? Am Roddermar ist diese Frage besonders schwer zu beantworten. Die Leichen sind so stark verbrannt, dass selbst erfahrene Ermittler keine visuellen Anhaltspunkte haben. Es gibt keine Gesichter mehr, keine erkennbaren Körpermerkmale, keine Kleidung, die Hinweise geben könnte. Was bleibt, ist das, was Feuer nicht vollständig zerstören kann. Knochen, Zahnschmelz, molekulare Spuren. Wochen vergehen. Dann steht es fest, bei den Toten handelt es sich um zwei Männer, einen 61-Jährigen und einen 28-Jährigen. Zwei Generationen, kein gemeinsamer Bekanntenkreis, keine gemeinsamen Interessen, keine erkennbare Verbindung. Was sie verbindet, ist einzig und allein die Tatsache, dass sie beide dasselbe Paar kannten. Und dass dieses Paar beschlossen hatte, sie müssen sterben. Die Spurensicherung am Mar liefert weitere entscheidende Hinweise. Die Körper wurden in Holzkisten transportiert, mit Brandbeschleunigern übergossen und systematisch angezündet. Das ist keine Panikreaktion. Das ist kein spontaner Versuch, Beweise zu vernichten. Das ist eine vorbereitete, geplante Aktion. Jemand hatte sich Gedanken gemacht. Jemand hatte Material besorgt. Jemand hatte entschieden, dass zwei Menschenleben in Holzkisten passen. Zwei Generationen. Kein gemeinsamer Bekanntenkreis. Nur ein gemeinsames Schicksal. Kapitel 2. Die Landschaft des Verbrechens. Bad Breisig und die Eifel. Um diesen Fall zu verstehen, muss man die Geografie kennen. Bad Breisig ist eine kleine Stadt am Rhein, im nördlichen Rheinland-Pfalz, knappe 20 Kilometer von Andernach entfernt. Eine ruhige Stadt mit Kurcharakter, Rheinpromenade, Weinfesten, keine Stadt, in der man Doppelmord erwartet. Von Bad Breisig zum Roddermar sind es keine 30 Kilometer. Eine knappe halbe Stunde mit dem Auto, durch sanfte Hügel, an Weinreben vorbei, in die stille Vulkanlandschaft hinein. Die Eifel ist dünn besiedelt, ihre Wege sind oft einsam, ihre Seen in den alten Kratern liegen abseits großer Straßen. Ein Ort, an dem man nachts mit einem Auto halten kann, ohne dass jemand fragt, was man tut. Genau das nutzten die Täter. Sie transportierten die Leichen nachts aus Bad Breisig heraus, im Auto eines ihrer Opfer, einer makabre Ironie, die in diesem Fall noch einige Male wiederkehren wird, und fuhren zum Mar. Dort brannten sie, und dort wurden sie, Tage später, gefunden. Kapitel 3: Das Paar aus Bad Breisig. Die Ermittlungen führen schnell zu einem Paar, eine 51-jährige Frau und ihr Lebensgefährte, Anfang 40, wohnhaft in Bad Breisig. Auf den ersten Blick ein unscheinbares Paar in einer unscheinbaren Stadt. Auf den zweiten Blick eine Geschichte voller Brüche, Institutionen und psychischer Zerrüttung. Kennengelernt haben sich die beiden in einer psychiatrischen Einrichtung. Das ist der Ausgangspunkt ihrer Beziehung. Nicht ein gemeinsames Hobby, nicht ein Zufallstreffen auf einer Party, sondern eine forensische Klinik. Dieser Kontext ist wichtig und er wird im Laufe des Prozesses eine zentrale Rolle spielen. Der Mann befindet sich zum Zeitpunkt der Tat im Maßregelvollzug. Das ist eine besondere Form der Unterbringung in Deutschland. Sie betrifft Menschen, die Straftaten begangen haben und bei denen gleichzeitig eine psychische Erkrankung oder Süchtigkeit festgestellt wurde. Sie sitzen nicht in einem normalen Gefängnis, sondern in einer forensischen Klinik mit Behandlungsauftrag, mit Struktur, aber auch mit Lockerungen, sogenanntem Ausgang, Urlaub im juristischen Jargon. Und in diesem Urlaub, während er offiziell in der Klinik untergebracht ist, tötet er. Zweimal. Das wirft Fragen auf, die das System sich stellen muss. Wer entscheidet über Ausgang? Welche Risikoabwägung findet statt? Und wer trägt die Verantwortung, wenn diese Abwägung falsch liegt? Die Frau ist älter, gilt als die steuernde Kraft in der Beziehung. Ihr Haus in Bad Breisig ist der Mittelpunkt des gemeinsamen Lebens und, wie sich herausstellen wird, der Tatort. Ein Mann im Maßregelvollzug, Ausgang genehmigt. Und in diesem Ausgang zwei Morde. Kapitel 4: Im Keller der Frau. Wie ein Haus zum Tatort wird. Es gibt Fälle, in denen der Tatort zufällig ist. Ein Streit eskaliert auf der Straße. Ein Raub geht schief in einem Geschäft. Und es gibt Fälle wie diesen. Der Tatort ist kein Zufall. Er ist ausgewählt. Er ist vorbereitet. Er ist der Keller eines Hauses, dessen Bewohnerin die Täterin ist. Beide Morde fanden laut Anklage im Keller des Hauses der Frau in Bad Breisig statt. Das ist ein Detail, das man sich einen Moment lang vergegenwärtigen sollte. Ein Keller bedeutet keine Fenster zur Straße, kaum Schallleitung nach oben, Kontrolle über den Raum. Wer in einen Keller geht, tut das freiwillig und merkt erst unten, wenn es zu spät ist, dass er nicht mehr so leicht herauskommt. Die Opfer wurden unter einem Vorwand ins Haus gelockt. Was genau gesagt wurde, ist nicht vollständig öffentlich gemacht worden. Bekannt ist, beide Männer kamen, beide stiegen hinunter und beide wurden im Keller gefesselt mit Klebeband. Dann begann die Gewalt. Die Tatwaffen waren ein Messer und ein Hammer. Laut Medienberichten, gestützt auf Aussagen aus dem Prozess, wurden die Opfer erschlagen. Die Rechtsmedizin bestätigt massive Gewalteinwirkung. Es gibt hier keinen eleganten Euphemismus. Was in diesem Keller geschah, war brutal, körperlich, langwierig. Es war kein Augenblick des Wahnsinns, es war eine Handlung. Zwischen dem ersten und dem zweiten Mord liegen 3 Tage, der 16. und der 19. Oktober 2024. In dieser Zeit leben die Täter in demselben Haus, über demselben Keller, in dem ein Toter liegt. Sie schlafen, sie essen, sie planen und sie beschließen, dass noch jemand sterben muss. Der zweite Mord war teilweise ein Verdeckungsmord. Das zweite Opfer, 28 Jahre alt, kannte das Paar, kannte möglicherweise Details, die gefährlich werden konnten. In der Logik der Täter ein Problem, das man im Keller lösen konnte. 3 Tage zwischen dem ersten und dem zweiten Mord. 3 Tage, in denen das Leben weiterging, als wäre nichts geschehen. Kapitel 5, das Motiv, Gier als Kalkül. Jeder Mordfall hat ein Warum. Manchmal ist das Warum komplex, verstrickt, über Jahre gewachsen. Manchmal ist es erschreckend einfach. In diesem Fall Habgier. Das Paar glaubte, dass einer der Männer, der ältere, 61-Jährige, wohlhabend sei. Es gab offenbar die Vorstellung, er sei möglicherweise adliger Herkunft, habe Vermögen, Zugang zu Geld oder Wertgegenständen. Ob diese Annahme stimmte oder nicht, ist für das Gericht irrelevant. Relevant ist, Sie glaubten es und sie handelten danach. Konkret planten sie, an Bargeld und Wertgegenstände zu gelangen. Nach den Taten versuchten sie, den Laptop eines Opfers zu verkaufen, ein billiger Versuch, aus einer Mordtat Kapital zu schlagen. Sie nahmen das E-Bike eines Opfers an sich. Und das Auto des Opfers nutzen sie, um die Leiche zu transportieren. Kein Akt des Respekts, keine Spur von Reue, nur der nüchterne Entschluss, aus allem noch das Letzte herauszuholen. Es ist diese Banalität der Motive, die besonders schwer wiegt. Keine politische Ideologie, keine psychotische Episode, kein jahrelanger Hass, ein Laptop, ein E-Bike, die Fantasie von einem reichen Mann. Das genügt, um zwei Leben zu beenden. Das Gericht stellte drei Mordmerkmale fest, die selten alle zusammentreffen: Habgier, weil die Täter aus materiellen Motiven handelten, Heimtücke, weil die Opfer arglos ins Haus kamen und sich in keiner Weise auf einen Angriff einstellten, und Verdeckungsabsicht, weil der zweite Mord zumindest auch dazu diente, einen Zeugen zum Schweigen zu bringen. Alle drei Merkmale erfordern laut deutschem Strafrecht das Urteil Mord, lebenslang. Ein Laptop, ein E-Bike, die Hoffnung auf Geld, das sind keine Romanmotive, das ist die erschreckend leere Wirklichkeit zweier Tode. Kapitel 6, die Ermittlung, wie die Spur nach Bad Breisig führte. Die Mordkommission nimmt ihre Arbeit auf, kaum dass die ersten Fotos vom Tatort am Maar gesichert sind. Der Fundort gibt wenig Preis. Das Feuer hat seine Arbeit getan, aber die Ermittler haben mehr als den Tatort. Sie haben DNA, sie haben Reifenspuren, sie haben Zeugenaussagen aus der Umgebung und sie haben etwas, das Täter immer wieder unterschätzen: digitale Spuren. Das Auto, mit dem die Leichen transportiert wurden, gehörte einem der Opfer. Es wurde später in der Nähe von Bad Breisig sichergestellt. Das ist ein direkter Faden vom Fundort zur Stadt, von der Stadt zu einer Adresse. Hinzu kommen Versuche, Gegenstände der Opfer zu verkaufen. Die Ermittler verfolgen diese Spur, sprechen mit Käufern, sichern Handydaten, werten Kontakte aus. Etwa eine Woche nach dem Fund der Leichen werden die beiden Tatverdächtigen festgenommen. Keine monatelange Fahndung, kein spektakulärer Zugriff in einem fernen Land. Bad Breisig, das Haus, der Keller, in dem alles begann. Im Keller finden die Ermittler das, was sie benötigen: Spuren des Verbrechens, Blut, Tatwaffen, Reste des Klebebands. Das Feuer am Maar sollte die Beweise vernichten. Der Keller hält die Geschichte fest. Kapitel 7, Prozess und Urteil, Landgericht Koblenz, Mai 2025. Im Mai 2025 beginnt der Prozess am Landgericht Koblenz, Rheinland-Pfalz, einer der großen Justizpaläste an der Mosel. Drinnen Richter, Staatsanwälte, Verteidiger, Nebenkläger und zwei Menschen, die gemeinsam getötet haben und sich nun im Licht der Öffentlichkeit sehr unterschiedlich verhalten. Der Mann legt ein Geständnis ab. Er schildert die Taten. Er nennt Details, die das Gericht und die Anwesenden erschüttern. Und er nennt als Erklärung, nicht als Entschuldigung, eine gibt es nicht, seine emotionale Abhängigkeit von der Frau. Er habe getan, was sie wollte. Sie sei die treibende Kraft gewesen. Ob das stimmt, ob es eine Schutzbehauptung ist oder eine echte Beschreibung der Beziehungsdynamik, das prüft das Gericht sorgfältig. Die Frau behält sich ihre Position vor. Sie bestreitet die Beteiligung, zumindest in Teilen. Kein vollständiges Geständnis, kein klares Einräumen. Doch die Beweislage lässt ihr wenig Raum. DNA im Keller. Aussagen des Mannes. Digitale Spuren, Zeugen. Das Urteil fällt unmissverständlich aus. Die Frau wird zu lebenslanger Haft verurteilt und das Gericht stellt zusätzlich die besondere Schwere der Schuld fest. Das ist im deutschen Strafrecht eine gesonderte Feststellung, die bedeutet, die theoretisch mögliche Entlassung nach 15 Jahren wird in diesem Fall nicht stattfinden. Sie ist aus dem Leben entfernt. Sie wird alt werden, hinter Gittern. Das Verfahren gegen den Mann läuft zum Zeitpunkt der letzten Berichte noch separat. Seine psychiatrische Vorgeschichte, seine Unterbringung im Maßregelsvollzug, all das muss bei der Beurteilung seiner Schuldfähigkeit berücksichtigt werden. Das deutsche Recht verlangt eine individuelle Prüfung. Der Ausgang ist noch offen. Kapitel 8 – Die größere Frage, das System und seine Lücken. Wenn ein Fall endet, enden nicht alle Fragen mit ihm. Manchmal wirft ein Urteil mehr auf, als es abschließt. In diesem Fall ist eine Frage besonders drängend. Wie konnte ein Mann, der im Maßregelsvollzug untergebracht ist, also unter staatlicher Aufsicht in einer forensischen Klinik wegen früherer Straftaten, in seinem Ausgang zwei Menschen töten? Der Maßregelsvollzug ist kein Gefängnis, er ist ein Behandlungsauftrag. Das Ziel ist Reintegration, Therapie, gesellschaftliche Rückkehr. Ausgang gehört dazu, schrittweise, kontrolliert, mit Risikoabwägung. Diese Abwägung ist im Fall des Mannes offenbar falsch ausgefallen. Das heißt nicht, dass das System grundsätzlich falsch ist, aber es heißt, dass im Einzelfall versagt wurde. Diese Frage geht über den Prozess hinaus. Sie ist eine Frage an Kliniken, an Gutachter, an Überwachungssysteme. Wie viel Freiheit ist vertretbar? Wer trägt Verantwortung, wenn jemand im Urlaub tötet? Und was schulden wir den Opfern? Nicht nur Gerechtigkeit nach der Tat, sondern Schutz davor. Gerechtigkeit nach der Tat ist das Minimum. Was wir schulden, ist Schutz davor. Epilog: Was bleibt? Das Roddermar liegt wieder still. Der Nebel liegt wieder über dem Wasser, wie er es immer tut, wie er es seit Jahrtausenden tut. Die Eifel schweigt, wie sie immer schweigt. Touristen kommen und gehen, Spaziergänger laufen am Ufer entlang, Kinder werfen Steine ins Wasser, das Leben kehrt zurück, wie es immer tut. Aber unter dieser Normalität liegt etwas, das sich nicht mehr tilgen lässt. Zwei Männer, die nichts miteinander zu tun hatten, die zufällig in den Orbit desselben Paares geraten waren, sind tot. Ein 61-Jähriger, der ein ganzes Leben hinter sich hatte. Ein 28-Jähriger, der seines noch vor sich hatte. Beide gelockt, gefesselt, getötet, verbrannt, am Mar abgeladen. Wegen eines Laptops, wegen eines E-Bikes, wegen einer Fantasie von Reichtum. Ein Urteil ist gesprochen, lebenslang, besondere Schwere der Schuld. Das zweite Verfahren läuft. Die Justiz hat ihren Teil getan, aber es gibt Dinge, die kein Urteil rückabwickeln kann. Keine Strafe, die das Leben zurückgibt. Keine Verhandlung, die den Schmerz der Hinterbliebenen heilt. Was bleibt? Die Fragen. Über ein System, das eine Lücke ließ. Über eine Gier, die keine Grenze kannte. Über zwei Menschen, die entschieden, dass anderes Leben weniger wert ist als ihr eigenes Verlangen. Und über das Feuer, das nicht alles vernichten kann. Feuer vernichtet nicht alles. Manchmal hinterlässt es genau das, was man am meisten verbergen wollte, die Wahrheit. Das war Eifelmord. Wenn euch diese Episode bewegt hat, teilt sie, sprecht darüber und lasst eine Bewertung da. Wir hören uns. Alle Angaben basieren auf öffentlich zugänglichen Berichten und Gerichtsinformationen zum Stand 2025. Dieser Text dient journalistisch-dokumentarischen Zwecken.